Birgit liebt Provinz. Habe ich so geguckt und dachte, was sind das für eine? Die ist ja total verrückt und so. Wer ist das eigentlich? Da habe ich echt ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, an die ranzukommen. Und die, ja, der versteckt sich. Auf der anderen Seite ist er offen. Sie ist eine offene, fahrradfahrende Antifaschistin. Und da musste ich recherchieren. Und da hat sie mich gepackt, wer denn diese Birgit ist. Birgit liebt Provinz, Birgit lebt Provinz. Es ist Birgit Meusel. Und ich freue mich, dass ich dran geblieben bin und dass sie jetzt da ist. Hallo Birgit.
Guten Morgen.
Du musstest dich verstecken, weil du bist ja eigentlich für Kommunikationswissenschaftlerin. Du berätst Leute in der Kommunikation, bist also total offen und doch musstest du dich verstecken. Wegen Nazis oder warum hast du dich zurückgezogen? Hat dich jemand gestalkt?
Tatsächlich war das vor ein paar Jahren, da sind die, naja, die Faschos einem schon sehr nah gekommen wegen einer bestimmten Sache und das war ein Moment, da habe ich damals alle meine Webseiten offline genommen und alle meine Social Media Präsenzen und weiß ja natürlich, solange ich Inhalte produziere, bin ich impressumspflichtig und mein Impressum lief bis dahin auf meine private Adresse. Und da habe ich beschlossen, das kann so nicht weitergehen, auch vor allem zum Schutz meiner Familie. Und dann war ich in so einem Zwiespalt, wie mache ich das jetzt weiter? Also auf der einen Seite möchte ich kommunizieren, möchte ich öffentlich Dinge auch sagen und benennen, die mir widerstreben. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich mich und meine Familie schützen. Und dann war die Lösung irgendwann, okay, ich habe mir eine Impressumsadresse organisiert. Ich habe eine Adresse am Krämerloft in Erfurt. Das ist total super für mich. Post kommt nur dorthin. Wenn jemand was von mir möchte, findet er mich dort. Genau. Und das ist auf jeden Fall eine große Distanz zwischen mir und meinem Privatleben.
Dennoch, ich frage mich ja auch, wie, ab wann würde ich zum Beispiel, ich steige mal ganz hart ein, das Land verlassen. Ab wann würde ich, also wenn jetzt die AfD an die Regierung kommt und die Faschos so in den 90ern, also man verfolgt wird und so. Ich stehe ja auch in der Öffentlichkeit und manchmal hat man so düstere Gedanken, wann geht's los? Ist das auch angstbesetzt? Du hast drei Kinder, bist Mutter von drei Kindern, stehst in der Öffentlichkeit, dass du wirklich mal, dass deine Kinder bedroht werden, du aufs Maul bekommst, weil dann ist es nicht mehr irgendwie so lustig, dass man ein paar Aufkleber abzieht und in die Kamera was Lustiges sagt, dann wird's irgendwie scheiße ernst, oder?
Genau. Das ist tatsächlich ein Thema. Also ich merke das auch, mein großes Kind ist jetzt schon in so einem Teenager-Alter und der merkt das auch in der Schule, dass er da durchaus auch mal irgendwie angesprochen wird, weil er halt eine 161 irgendwo hat oder weil er auch offen dazu steht, dass Faschos eben scheiße sind. Das ist tatsächlich ein Thema und für mich ist es vor allem Thema gewesen, dass ich einfach mich persönlich schützen wollte. Und ab wann verlässt man ein Land? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
War eine rhetorische Frage. Ja. Du weißt, was ich meine, dass man sich so komische Gedanken macht. Nochmal zur Erklärung, 161 ist antifaschistische
Aktion.
A, 6, A, B, C, D, E, F, antifaschistische Aktion, 161, okay. Sind ja so kurz, ne? Also es wird dann kein Spiel mehr. Dennoch, wenn ich dir bei Social Media folge und gucke, wie du rumfährst mit deinem Rad und Faschoaufkleber abmachst und so, wirkt das so locker und so spielerisch, als ob es ich gebe meine Petition ab. Aber du bist dann da draußen richtig in der Welt. So, ne? Du machst es nicht nur Social Media mäßig. Also du fährst auch raus und machst was. Da ist dann die Grenze überschritten, oder? Ich poste mal irgendwas.
Ja, das Ding ist halt, also das hat sich irgendwie ergeben. Ich hatte es immer total aufgeregt, dass diese Aufkleber überall sind und das regt mich unglaublich auf, wenn zum Beispiel die JN oder so oder wer auch immer die ganzen Laternen alle vollpflastern mit ihren Aufklebern.
JN, Junge Nationale?
Junge Nationalisten, irgendwie in alle so in die Richtung. Und dann habe ich angefangen, das abzumachen und irgendwann habe ich angefangen, okay, gut, dann machst du halt ein, zwei kleine Videos drüber und stellst sie ins Internet. Und damit ging das vor ein paar Jahren los. Genau, das Ding ist tatsächlich, man begibt sich, man muss aufpassen, was sind auch die Koordinaten, die man von sich preisgibt, was sind so Dinge, die im Hintergrund sind, die Rückschlüsse auf regelmäßige Wege ziehen lassen und so weiter. Da bin ich schon sehr bedacht darauf, mich zu schützen, weil das für mich immer wieder ein Thema ist, was mache ich, wenn ich so eine 1:1 Konfrontation habe. Es ist tatsächlich auch so, dass Leute gucken, wenn du irgendwas abziehst oder mit einem Spachtel da irgendwie dran rumrubbelst, um das Zeug runterzuholen. Und es wird natürlich auch nicht nur wohlwollend kommentiert, dass man Dinge irgendwie abzieht, die andere gerne dort eben hätten.
Naja, man könnte sagen, es ist der Pillepalle, lass doch die Aufkleber, ich begebe mich nur unnötig in Gefahr, aber was ist das für dich? Warum machst du das?
Ich habe keinen Bock, dass das zur Normalität wird. Ich habe einfach keinen Bock darauf, dass faschistische Ideologien in meinem Alltag suggerieren, dass es normal ist, dass alle Frauen zu Hause bleiben, sich um Kinder kümmern, dass diese Kleinkindfamilie da propagiert wird, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass menschenverachtende Positionen an Laternen rumkleben und dort zur Normalität werden. Und zum Alltag der Menschen und einfach sich niemand darum kümmert, das abzumachen. Und das ist mein innerer Antrieb, wenn ich sowas sehe. Ich fahre jetzt nicht extra los und muss musst gucken. Tatsächlich ist es ja so, ich fahre los und ich sehe es. Und wenn ich es sehe und meine Zeit es zulässt, dann mache ich den Scheiß runter. Das ist einfach so ein inneres Bedürfnis in mir drin.
Du bist wie Cyclista Antifaschista.
Ja.
Das heißt fahrradfahrende Antifaschistin.
Genau.
Aber du fährst ja nicht mit irgendwie T-Shirts, sondern das ist für dich so eine, ja, was ist das?
Ach, Cyclista Antifaschista ist tatsächlich noch eine Fahrradmarke. Von denen habe ich ein, zwei, drei Sachen.
Ach so.
Genau.
Das ist von dir kreiert, nee.
Nee. Ich, auch da konsumiere ich am Ende ja nur und unterstütze aber im Prinzip ein Projekt. Also die machen gute antifaschistische Arbeit deutschlandweit. Und ja, und ich glaube, je mehr Fahrradfahrende rumfahren und so einen Shirt anhaben, umso besser ist das, um Position zu zeigen.
Jetzt könnten ja die Leute, einige Leute, die das hören, sagen, das ist ja so eine Tussi, die macht einen auf Antifaschistin, aber ist privilegiert und zieht sich zurück und ist ja ansonsten, führt die ein ganz bürgerliches Leben und so weiter. Aber du bist ja in deinem Beruf auch politisch. Also nicht offen aktiv, aber würde ich mal sagen, kommunikativ im Hintergrund. Und du bist Geschäftsführerin der Fraktion Mehrwertstadt.
Genau.
Das ist eine, für die, die es nicht wissen, eine aus der, ja, vor wie vielen Jahren ging das los?
2018.
Aus der kalten Superwahlergebnisse, also eine Alternative zu den Parteien, also nicht die Alternative, sondern eine echte Alternative zu anderen Parteien, seid ihr eine, fing aus einer Wählerinitiative.
Genau, wir sind eine Wählerinitiative. Ja. Und so hat sich das ergeben, dass wir 2019 das erste Mal in den Stadtrat in Erfurt eingezogen sind mit vier Leuten und 2024 dann nochmal mit fünf Menschen einziehen konnten. Das heißt, wir sind sozusagen die Einzigen aus dem linksprogressiven Spektrum, die sich ja, erweitern konnten,
die gewachsen sind,
die ein Mandat mehr haben. Und das hat uns natürlich unglaublich stolz gemacht, also ohne Frage.
Und warst du von Anfang an dabei oder haben die gefragt, wir brauchen mal so eine ganz gute Kommunikationsfrau, die holen wir dazu?
Ich war nicht von Anfang an dabei. Ich habe das von Anfang an verfolgt, als ich es wahrgenommen habe in Erfurt. Ich habe damals noch in Erfurt gelebt und fand es total spannend und habe dann, ich habe zu dem Zeitpunkt noch in der Demokratieberatung gearbeitet. Ich habe bundesweit Projekte beraten, in der Rechtsextremismusprävention oder eben zu Demokratiestrategien für verschiedene Förderprogramme und hatte dann das dritte Kind bekommen und hatte keinen Bock mehr zu fahren. Also ich hatte einfach keinen Bock mehr, überall mit dem Auto hinzufahren. Ich war in Bayern unterwegs und in vielen, vielen anderen Bundesländern und dann habe ich was gesucht, wo ich mich lokal einbringen kann, wo ich einen Sinn drin sehe und wo meine Werte in meiner Arbeit eine Rolle spielen. So, das war vorher in der Rechtsextremismusprävention ja auch der Fall. Aber das war eben das Problem mit drei Kindern, so einen Job, wo man ständig unterwegs ist, wo man viel an den Abenden arbeitet und dann bin ich teilweise aus den bayerischen Provinzen, die es ja dort auch gibt, zurückgefahren nachts und dann hatte ich so eine Sekundenschlafsituation und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht
echt,
weiter.
Ach du Scheiße, das sagst du öffentlich im Radio, deine Kinder, wenn die das hören, sagen
ja, genau.
Mutti, wie sagen die denn, Mutti, yeah, oder wie sagen die?
Mutti, yeah. Nee, die sagen Mama.
Ja, ist ja relevant, ne? Also ja. Ostdeutsch wäre Mutti, yeah, also ja, Mutti, natürlich. Genau. Mutti, yeah. Und ich sag mal Mama. Ja, Mama ist ja schöner. Wenn ich jemanden Birgit nenne, kriegt er da gleich eine gewummert? Oder?
Dann weiß ich, woher er kommt.
Aber du würdest ihm am liebsten eine wummern?
Nee, auch nicht.
Birgit. Also bist du gegen Gewalt oder was?
Ja, total.
Wirklich? Naja. Aber es ist doch interessant, oder? Ja. Ach, die Birgit aus dem Osten.
Genau.
Interessant, ja. Sieht gar nicht aus wie eine Ostdeutsche.
Ja. Weiß nicht, wie Ostdeutsche aussehen.
Eben, aber das ist interessant. Ja. Ich hab in Hamburg Leute kennengelernt und dann sagt ihr, ihr habt gar keinen Dialekt.
Ich sage immer, ich kann fließend Dörfisch sprechen und manchmal willst, kann ich auch mich konzentrieren und ein bisschen gut reden.
Wenn du dich konzentrierst, ne? aber sobald Substanzen im Spiel sind, kommt dann das Ostthüringisch durch? Könntest du?
Also so ganz krass Ostthüringisch kann ich nicht sprechen, aber ich komme halt aus Jena, ne? Also das hört man schon hin und wieder.
Ja. Ist ja ein großer, und es gibt ja die Grenze. Wir müssen jetzt mal über Identitäten reden, über Grenzen. Also Grenzen sind ja wichtig, weil die ja machen ja Dinge klar.
Genau.
Also die Grenze ist ja ein Fried. Es ist auch wichtig zu sagen, wir kommen aus Ostthüringen, ne? Also es geht ja noch schlimmer als Jena. Das ist Gera zum Beispiel. Es soll Leute geben, die sind in Gera geboren. Mhm. Also, sind semi-humanoide Wesen, ne? Aber gut, okay. Ich habe ja, als ich nach Erfurt gekommen bin, das sofort gespürt, die Rostergrenze, ne? Wenn man da eine Roster hat, haben die dich angeguckt, Roster, oder das Gehackte war hier gewürzt. Ich habe mein erstes Essen, was ich gekocht habe, eine Bolognese mit Schweinehack, das war vorher alles schon gewürzt. Ich habe alles versaut und so. Ne? Merkst du tatsächlich die Unterschiede, die Ostthüringer und dann der hier, das ist ja fast ja preußisch hier, ne? Die sind ja keine richtigen Thüringer in
Erfurt. Also dadurch, dass Jena jetzt noch ein bisschen näher an Erfurt dran ist als Gera, also ich persönlich spüre da nichts. bin ich ganz ehrlich, das Einzige, was ich merke, sind so gewisse sprachliche Färbungen, so dieser Lokalkolorit.
Ja.
Na, no, gell?
Ja, das ist Singsang. In Österreich ist so ein bisschen Singsang, so schöner.
Ja, genau. Und noch so ein bisschen höher auch manchmal.
Ja, na klar.
Genau.
Geht.
Ja, so. Verstehe ich.
Ja, verstehst du gut, gell? Es ist aber eigenartig, wie doch so Identitäten, weil das so kindheitlich geprägt ist. Ich komme ganz selten in die Ecke. Und wenn da jemand anfängt zu sprechen, dann wird mir so wohlig, egal was der sagt. Es ist doch eigenartig, oder wie stark diese Prägungen offensichtlich sind.
Ja, also tatsächlich verbinde ich da dann eher noch damit, so das Weimarer Land in meiner Jugend, weil da habe ich mich viel aufgehalten, da war ich viel feiern, da war ich viel unterwegs und das ist für mich, dort wird ja nochmal ein anderer Slang gesprochen, nochmal so ein, also ich weiß gar nicht.
Weimarer Land, wie kann man das
wissen? Naja, das sind so hier Richtung Apolda, die Apolchen, das ist auch nochmal. Genau.
Ach so, oder, nee, ich kann es nicht.
Ich auch nicht, aber ich höre es total gerne und ich unterhalte mich dann gerne. Wenn ich es höre, bin ich ganz schnell wieder drin.
Okay, das ist aber interessant, man soll ja im Radio niemals Dialekte nachmachen, was wir jetzt machen.
Das ist total bescheuert,
weil es natürlich nie, man spürt das sofort, wenn es im Hauch nicht stimmt, gerade wenn das Sächsische nachgemacht wird, denkst du, oh Leute, nee, das haut nicht hin, gell? Das ist, also Identität scheint offenbar, kulturelle Identität, Prägung scheint so wichtig zu sein, ist irgendwie irrational. Erklärt das manches auch, was so politisch abgeht, warum Leute gegen ihre eigenen Interessen, gegen das, gegen ihre eigenen Interessen im Grunde entscheiden und politische Haltung haben oder Dinge rausballern, weil das so, weil die Identität, die Prägung so stark ist? Ist das küchenpsychologisch, aber vielleicht?
Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine große Sache verpasst haben und das ist so eine Art Redemokratisierung ab den 90ern. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sind einfach in einem System sozialisiert worden, das auch nicht demokratisch war, auch wenn es sich so genannt hat.
Und du meinst diese deutsche demokratische Republik?
Genau. Und ich glaube, dass wir ganz viel verpasst haben und auch nach wie vor verpassen, was Unternehmenskulturen anbelangt, mit Beteiligung, mit Mitarbeit, mit Wertschätzung auf Augenhöhe und einfach sozusagen Menschen in dem Kontext, in dem sie täglich sind, mitbestimmen zu lassen und mitentscheiden zu lassen, wie sich Dinge umgesetzt werden, wie Dinge sein können. Und ich glaube, das ist was, dass viele Menschen da einfach auch, ich will nicht sagen, nicht gelernt haben, demokratisch zu sein, aber sie haben es halt nie selbst so richtig erfahren. Und wenn einem diese Erfahrung, diese Selbstwirksamkeit, die sich für mich im Demokratischen, wenn ich einfach irgendwo mitmache und Dinge auch voranbringen möchte und dann habe ich so eine Selbstwirksamkeit und so eine Erfahrung, das, was ich möchte, kann ich mit vielen Gesprächen und Dingen und über 1000 verschiedene Ebenen in einem kleinen Teil vielleicht auch umsetzen, das fehlt. Und ich glaube, diese Erfahrung haben viele nicht gemacht und deswegen fühlen sie sich fremdbestimmt. Und das finde ich, das ist ja eigentlich gar nicht so, weil jeder hat die Chance, sich irgendwo zu beteiligen. Wobei jeder hat die Chance und jeder hat die Chance, ist natürlich auch immer auf den Rahmen der eigenen Möglichkeiten, der Zeitressourcen, sowie natürlich auch ganz oft auf der politischen Bildungsebene.
Der Startchancen, der Bildungsebene.
Genau, also darauf bezogen. Und natürlich kommt dann noch dazu, was haben wir so für soziale Startchancen für alle.
Also geht es im Westen wird ja auch AfD gewählt, wird auch rechts gewählt, aber da gibt es nochmal einen Unterschied. Das hat andere Gründe oder sind die letztlich die Gründe, dass es ein Systemversagen ist oder kann man an dieser Demokratie ein bisschen rumschrauben und dann wird das schon wieder?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es wieder wird. Also ich hoffe, dass Menschen nach wie vor offener werden, wenn Menschen in ein Land mit dazukommen. Ich bin nach wie vor eine große Verfechterin, diesen Heimatbegriff nicht an Faschos abzutreten, sondern zu sagen, meine Heimat kann die Heimat eines jeden anderen werden, der auch möchte, dass es seine Heimat ist und der sich dort mit einbringen möchte und der dort einfach in Ruhe leben möchte. Also das ist für mich, ich finde gerade diese großen Begrifflichkeiten, die möchte ich niemandem abgeben. Ich habe jetzt kein dezidiertes Heimatgefühl, da muss ich hin und da nur dort kann ich mich wohlfühlen. Ich glaube, ich bin so eine Pflanze, die kannst du überall hinpacken und ich komme schon irgendwie klar.
Aber du hast ja du bringst ja was mit, selbst wenn man dich umsetzt, bist du ja Birgit oder Birgit.
Ja.
Das ist doch, du hast doch eine Herkunft, wo du gekeimt bist.
Genau.
Das
darf ja auch so sein. Man kann ja auch Bäume also wirklich gut umpflanzen, wenn man sie gut behandelt. Das funktioniert ja. Sie werden ja trotzdem, passen sich ins System ein und kommen eigentlich gut klar. Und tatsächlich ist es ja auch mit Menschen so. Menschen suchen sich irgendeinen Ort aus, wo sie sein möchten. Manche wollen da vielleicht auch gar nicht sein, sondern sind notgedrungen dort. Ne? Eine Pflanze packe ich auch irgendwo hin. Die hat sich das jetzt vielleicht nicht ausgesucht, dass sie dort sein möchte. Das ist jetzt auch ein blöder Vergleich. Das
ist
auch
Dauer mit Menschen. Komische Bilder nicht.
Genau.
Hast du einen Garten?
Ich hatte einen, ich habe leider keinen mehr.
Warst du eine gute Gärtnerin? So die
ich bin so eine wilde Gärtnerin. Alles darf wachsen und wuchern, wie es sein kann. Und es kommt immer irgendwas. Und es kommt mehr, als ich jemals geplant habe. Und es ist immer irgendwas da, genau. Ich bin ja eigentlich, ja, das fehlt mir tatsächlich. Ne? Mein Garten, meine Bäume, aber Herrgott.
Aber was mit Bäumen? Hast du auch?
Nee. Genau, ich bin Streuobstfachwirtin noch.
Das habe ich mir nicht aufgeschrieben und nicht gemerkt. Ja. Streuobstfachwirtin.
Ja.
Jetzt lachst du ganz über das ganze Gesicht. Was ist denn eine Streuobstfachwirtin?
Ja, das ist auch so eine lustige Geschichte. Ich habe irgendwann immer mehr mit Bäumen zu tun gehabt in meinem Leben und dachte mir, ach Mensch, das ist ja ganz spannend. Und dann bin ich dazu gekommen, dass wir über die Förderung von Biodiversitätsmitteln in den Erfurter Ortsteilen es so eine Weiterbildung gab für auch Menschen vom Garten- und Bau- und Friedhofsamt und andere Menschen, die einfach Bock haben, so Streuobstwiesen zu pflegen. Und da bin ich das erste Mal mit der Grünen Liga Thüringen in Kontakt gekommen, die sozusagen diese Ausbildung auch anbieten zur Streuobstwiesenfachwirtin.
Streuobstwiesenfachwirtin, wie ist das abkürzen? Streuobstwiesenfachwirtin.
Ich habe keine.
Und, nee, aber der Streuobst ist so egal.
Genau. Und da habe ich dann gemerkt, boah, das ist eigentlich was unglaublich Schönes, das ist ein toller Ausgleich. Bäume reden nicht so viel, du kannst da drin alle deine Fähigkeiten ausleben, die du hast. Jeder Baum ist ein Projekt, wenn er geschnitten werden muss. Du musst ganz viele Dinge beachten, du musst gucken, wie ist der Zustand vom Baum, wie alt ist er, wie ist das, was drumherum ist, was kannst und willst du rausnehmen, du willst ja nicht zu viel rausnehmen. Und das fand ich so spannend, dass ich dann beschlossen habe, okay, das muss ich jetzt irgendwie noch in meinem Alltag unterbringen und ich möchte gerne Streuobstwiesenfachwirtin werden.
Wie schnell man von Faschisierung der Gesellschaft zu Streuobst, weil wir wollen es ja auch schöner, wir sind ja auch harmoniesüchtig. Ja, genau. Ich will mich doch nicht immer nur streiten und fetzen. Aber manchmal muss der Kampf sein. Wir haben über Identität gesprochen, über Heimat und dann kommen wir mal zum Thema Provinz.
Ja.
Also ich liebe ja auf der einen Seite auch die Provinz, ich hasse sie, also wie man hasst sich ja selber und liebt sich trotzdem und so. Dass die Provinz hat ja immer so einen negativen Touch. Also du bist ja provinziell.
Genau.
Provinzielle Selbstgenügsamkeit. Andererseits ist Provinz ja auch eine Chance. Was ist denn für dich Provinz, die du so liebst?
Genau, also für mich ist Provinz, also für mich ist erstmal ganz Thüringen Provinz, das muss vorneweg sagen, genau. Für mich ist ganz Thüringen also wirklich auch eine liebenswerte Provinz eigentlich. Es ist ein wunderschönes Bundesland. Wir haben sehr viel Grün, wir haben unglaublich tolle Ressourcen vor Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Ich war die letzten Jahre eigentlich gar nicht viel weg irgendwo im Urlaub, sondern alles das, was ich gemacht habe, habe ich mit drei kleinen Kindern sowieso vor Ort gemacht, weil alles andere ist nur, teuer und ein Ortswechsel und es ist alles gleich mit Kleinkindern. Und
den Kindern ist es egal, ob sie in
Dings am Strand Wurst liegen. Ist denen das. Ja. Hauptsache, es ist ein bisschen hier, da mal gucken, dort was machen, dort was Schönes. Genau. Und ja, deswegen auch liebenswerte Provinz. Ich glaube tatsächlich, dass wir sehr viele Regionen haben, die total unterschätzt sind, dass wir viel mehr auch in den äußeren Regionen investieren sollten, um dort sozusagen suburbane Projekte anzusiedeln, subkulturelle Projekte anzusiedeln und zu gucken, was man da auch gemeinschaftlich vor Ort machen kann. Was ich mir schon alleine wünschen würde in meinem Landkreis Sommer, da wäre sowas wie ein Teilauto. Ich möchte mein Auto so gern loswerden, aber das
gibt's nicht.
Gibt's nicht. Es gibt keine Teilautostationen.
Kein Carsharing
dort. Nein, ist nicht drin. Fängt erst ab Erfurt an und da sind so viele, die ihr Auto eigentlich nur einmal in der Woche benötigen. Mhm. Ja, oder zweimal. Ich brauche meins ja selber auch nur, wenn ich meine Kinder zu Hause habe und wenn die irgendwie von A nach B gefahren werden müssen.
Ansonsten
brauche ich das nicht.
Du würdest gerne wechseln, würdest Marc-Uwe Klingmäßig sagen, einmal im Monat mache ich das. Ich habe jetzt mal versucht, von Spotify weg und hin zu Tidal. Da habe ich halt ewig lange gebraucht. Sag mal, das kann doch nicht so schwer sein. Ach, das ist so bequem. Ich muss ja die Playlisten rüber machen und blablabla. Und jetzt probiere ich es mit Aber ich habe lange gebraucht und brauchte so ein bisschen Anstoß und so. Wir sind so bequem.
Ja, aber Routinen lassen sich verändern und es bedarf da vor allem einem inneren Impuls. Ich bin auch nicht immer Fahrrad gefahren. So, also zum einen ist ja die Sache, ich pendel im Prinzip täglich von meinem Landkreis nach Erfurt Rhein. Und das geht nur, weil meine Kinder in einem Alter sind, wo sie selber einen Schulbus benutzen können, sodass ich
Schulbus gibt's schon.
Ja, gibt's. Genau, so dass ich nicht noch extra Fahrzeiten dafür habe und sie müssen nicht mehr in eine Kita gefahren werden, wo sie eben gar nicht selbstständig hinkämen ohne irgendeine erwachsene Person. Genau. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, dass meine Priorität in meiner Fortbewegung schlicht und ergreifend ist, ich möchte alles mit dem Fahrrad fahren, was ich fahren kann. Weil das ist das, was ich gerne mache. Das verschafft mir genug Bewegung und ich bin insgesamt ein bisschen ruhiger, ich bin ein sehr hyperaktiver Mensch und das ist sozusagen meine Fortbewegungspriorität. Und wenn man das erstmal so festgesetzt hat im Kopf und dann liegen früh die Fahrradsachen schon da und dann ist das auch im Herbst so gewesen und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, hey Birgit, guck mal, hier ist so ein Projekt, das heißt Frostpendeln. Ich sage, okay, cool, gucke ich mir mal an. Und dann bin ich so dazu gekommen, mich mit Menschen auszutauschen, die den ganzen Winter über Fahrrad fahren. Dann dachte ich, es gibt überhaupt keinen Grund mehr, nicht zu fahren.
Moment, jetzt mich mal, das werde ich langsam, ich sehe dich ja, wenn ich bei Birgit Lieb Provinz auf Instagram oder sonst wo, sehe ich dich ja fahren schon, mit Maske und so, also bei allen Temperaturen. Aber da fährst du nicht etwa vom Landkreis Lommerdahl nach Erfurt auf Arbeit?
Na klar, jeden Tag meine knappen 20 Kilometer. Also eine Strecke, macht zusammen 40.
Oh komm.
Ja. Und so sind letztes Jahr fast 9000 Kilometer zusammengekommen.
Ach komm, hör auf. Ja. Jetzt, also Cyclist, Antifaschist im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hältst du mal zwischendurch an und machst nur Faschoaufkleber.
Genau.
Du fährst am Tag, wenn es gut läuft, 40 Kilometer.
Ja, wenn es gut läuft.
Aber das ist jetzt, das ist nur ab und zu, wenn du Lust hast, oder ist das dann dein
Nee, das ist mein täglicher Pendelweg. Und ich brauche für meine Strecke so zwischen 50 und 55 Minuten. Und für mich ist das sozusagen eingeplante Wegzeit. Diese Zeit, ich würde tatsächlich fast die gleiche Zeit mit dem Auto verwenden, weil ich müsste erstmal nach Erfurt reinfahren, dann bräuchte ich einen Parkplatz, der wäre sozusagen, dann ist nicht sicher, wie komme ich über die Ampeln drüber, Parksuchverkehr, und dann muss ich noch da, wo ich mein Auto kostenlos abstelle, in die Innenstadt reinlaufen, weil ich nicht bereit bin, noch ein weiteres, also ich bin nicht bereit für noch ein Verkehrsmittel zu bezahlen, also laufe ich. So, und dann ist es von der Zeit her, liege ich am Tag so zwischen 15 und 20 Minuten pro Strecke drauf, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, an Zeitinvest. Aber diese Zeit spare ich ja auch wieder, indem ich sie nirgendwo anders für ein Fitnessstudio oder sonst irgendwas noch draufpacken muss.
Ah, und abgesehen mal davon, dass natürlich die Bewegung super ist und du...
Und es bringt mich rein in den Tag und es begleitet mich raus aus dem Tag. Das heißt, wenn ich zu Hause ankomme, bin ich so weit... habe ich schon meine Arbeitsgedanken unterwegs eigentlich weggelassen und bin dann zu Hause erstmal auch klar im Kopf so und bereit für Familie, Kinder und Freizeit.
Ich dachte mal, kurze Arbeitswege sind cool, weil ich brauche nur 5 Minuten und so, aber da kann man nicht richtig abschalten. Du kannst in den, auf der Rückfahrt lässt du den ganzen Rathaus-Moloch, diese ganze, das alles, lässt du alles hinter dir.
Genau.
Nicht schlecht. Landkreis Smerda. Gut. Provinz. Und das ist, also klar, Thüringen ist Provinz. Das ist deine Arbeit. Du fährst dann richtig mit Fahrradkleidung, und habe ich das richtig gesehen, dass du auch Eisbaden machst?
Ja.
Oh komm.
Ja. Das ist, also ich glaube mittlerweile, dass wir einfach viel zu wenig Kältereiz im Alltag haben. Wenn man nur 5 Minuten auf Arbeit läuft, dann ist man ja im Prinzip noch in der warmen Jacke von zu Hause. Und dann kommt man gar nicht, also man friert ja im Prinzip gar nicht. Ich habe das Eisbaden vor...
Als ob das erstrebenswert wäre, zu frieren? Oder ist das gut für die Körper, das körpereigene Cortison oder was?
Ich glaube, dass es einfach sehr gut ist, für den Körper regelmäßig zu frieren und das Immunsystem unglaublich stärkt. Also ich hab das im letzten Winter... nicht diesen, sondern den davor, schon begonnen. Und wir sind so eine kleine Truppe, die sich regelmäßig dann getroffen hat, jeden Samstag oder jeden Samstag oder Sonntag. Und wir haben das dann sozusagen statt Kaffee trinken, sind wir halt Eisbaden gegangen. Man geht so für 5 bis 10 Minuten ins Wasser. Und danach trinken wir noch einen Tee zusammen. Das ist auch ein schönes Ritual geworden. Und wir haben dieses Jahr wieder am Ende September angefangen und gerade ziehen wir noch immer durch. Genau.
Ich war am Nordstrand und da war auch so eine Truppe.
Ja.
Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe irgendwie sie angesprochen.
Ja.
Da kamen die gleich alle aus dem Wasser. Lalala. Die waren unheimlich redselig. Ja. Standen da, also mit Badehosen, also standen vor mir und quatschten mit mir. Ja. Mir war es fast, also ich war mit einer Partnerin und so. Und dann fingen die an zu sagen, ja, du musst hier, es gibt die Regel. Wenn es jetzt 10 Grad draußen ist, bleibst du 10 Minuten
drin.
So, wann, sicher bei Minusgraden geht man da gar nicht rein oder was, dass das Rauskommen das Schlimme ist eigentlich?
Vor allem dann, wenn Wind ist, dann ist das Umziehen furchtbar und es kann auch echt so, also das suggeriert einem manchmal, dass es im Wasser viel wärmer ist.
Ist es doch, wenn es draußen Minusgrade ist und dieses Wasser 0 Grad, ist es doch wärmer im Wasser.
Genau, dann läuft man, also geht man dann zwischen die Eier schon, es fühlt sich angenehm an, ne? Der Wind ist weg, es ist viel wärmer, als wenn man so in einem Bikini oder in einem Badeanzug draußen steht. Aber das ist wirklich eine große Gefahr, weil da kann man auch unter Umständen zu lang drin bleiben. Wir hatten das einmal, dass meine Mitbaderinnen einfach zu lang drin geblieben sind. Und ich musste sie komplett an- und ausziehen, weil sie das einfach nicht mehr hingekriegt haben. Die waren unterkühlt. Und da haben wir gesagt, das machen wir nie wieder so. Also es gibt wirklich eine klar definierte Zeit, die gehen wir rein, dann klingelt der Wecker und dann gehen wir wieder raus.
Ihr habt dann so ein Ding, was klingelt und dann
Handy.
Okay, so ein Handy. Darüber muss man reden, ob du es weglegen kannst, ob du in der Lage bist. Ich bin jetzt ganz nervös. Ich wollte ein Foto von dem machen und einen Film aufnehmen, Reel aufnehmen.
Ja.
Und ich habe das verlegt. Ich finde es nicht. Und ich merke richtig, dass ich nervös bin. Das habe ich sonst immer bei mir. Und mein Handy ist jetzt weg.
Das liegt, glaube ich, draußen.
Liegt draußen. Und ich merke richtig, dass mir was fehlt. Ich bin, also du siehst mich jetzt amputiert und nervös. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Weil du hast es ja hier in Sichtweite.
Ja.
Geht. Aber
also ich komme klar ohne, aber ja. Ich habe auch tatsächlich Phasen, wo ich zu viel dran bin. Das stelle ich für mich auch immer wieder fest. Ich versuche das immer mal zu reduzieren und versuche da auch wirklich immer mal einen Blick drauf zu werfen, bin ich zu viel am Handy? Ich bin beruflich viel am Handy, das muss ich dann auch immer noch wieder versuchen zu trennen zwischen...
Hast du zwei Geräte?
Nee.
Siehste, da geht's nämlich schon los.
Ja.
Ah, Entgrenzung.
Ja, ich kenn's, ja. Riesenthema. Und ich habe das schon tausendmal durchgekaut, was besser ist. Ist es besser, ein extra Gerät zu haben? Dann muss ich Dateien hin und her schieben. Da wirst du ja auch nur wahnsinnig. Dann hast du das eine Lieblingsgerät, was die geilen Fotos macht. Und dann willst du ja nicht mit dem etwas downgegradeten Gerät irgendeinen anderen Quatsch machen. Ich hab keine gute Lösung. Für dieses Thema.
Aber wir wissen, uns ist es bewusst, dass wir abhängig sind. Ja, mein Name ist Carsten Rose, ich bin abhängig. Mein Name ist Birgit Milch, wir sind abhängig. Ist hart, ja. Aber wie muss es dann bei jungen Leuten? Nochmal ganz kurz zurück zum Eisbaden. Ja. Da wird mir, also das ist für dich das Widerstand, also das Immunsystem stärkt das.
Ja.
Körpereigene Cortison, also du merkst, dass sich das richtig. Es gibt ja auch hier in Erfurt so Kältekammern, wo du bei Minus sonst.
Das ist für die Konsumgesellschaft, die kann gerne dafür bezahlen. Ja. Ich möchte freie Zugänge zu Wasser haben, das kalt ist.
Freie Zugänge. Und das ist also richtig, es ist richtig gesund.
Ja.
Es ist nicht nur irgendwie eine Herausforderung, eine Challenge, sondern es ist gesund.
Ja, also ich war tatsächlich für mich, ich habe immer irgendwelche Infekte gehabt, im Winter mindestens einmal ordentlich flach gelegen, im letzten Winter nicht einmal und bis jetzt toi toi toi, dieses Jahr auch nicht. Genau.
Ich merke, dass mir kalt wird. Du hast dich jetzt gerade ausgezogen und hast hier eine, wie sagt man, schulterfreie schulterfreies Ding. Ich sehe jetzt ein Tattoo. Ist es blöd, dich darauf anzusprechen?
Nö.
Also, ist es übergriffig, jemand auf sein Tattoo anzusprechen?
Für mich nicht.
Für dich nicht. Also darf ich das?
Ja.
Also da ist, ich kann es, also am Oberarm steht Equality und Blümchen und Dignity. Was bedeutet das?
Und hinten steht noch Love drauf. Equality, Gleichberechtigung.
Ja.
Dignity steht für Würde und die Liebe, also sind es meine drei Grundwerte, die mir wichtig sind. Das ist Gleichberechtigung für alle Menschen, die Würde, die für alle Menschen gleichermaßen gilt und die Liebe, die alles tragen sollte eigentlich. Und die Blumen, das sind so, da kommt die Streuobstwiese in mir durch und die absolute Naturverbundenheit, das sind sehr viele, es ist Pfefferminze, Mohnblumen, Pusteblumen, also das so, ich möchte, das Bienchen und Blümchen, da bin ich schon gerne dabei.
Also das ist nicht Zufall, dass du dann tätowierst, sagst, ich mache mal irgendwas drauf, sondern da hast du gesagt, ich will das genau haben. Ja. Ich will die Pusteblume, ich will die Kräuter, will diesen jetzt haben. Ah, sehr schön. Ja. Können wir dann vielleicht nochmal ein Foto machen, wenn ich mein Handy wieder finde? Halt, wenn du hast vielleicht eine bessere Kamera, warum mit dem? Wir reden über Politik und über, du hast Würde, ist ja so ein Ding, das finde ich ja elementar, Beschämung, Würde, da haben wir schon drüber gesprochen, dass Leute, die beschämt werden, deren Würde verletzt wird, die machen irrationale Sachen.
Ja.
Also da kommen wir jetzt wieder ins Philosophieren oder Analysieren, weil ich will es manchmal verstehen. Also zu hassen, sich abzugrenzen, sagen scheiß Faschos, scheiß Nazis, ist natürlich leicht und es ist ja auch okay, diese Haltung zu haben. Aber wenn man einen Schritt weiter geht, will ich ja verstehen, zumal jetzt bei 40% der Menschen, die zum Beispiel eine rechtsextreme Partei wählen, dann sickert das ja ein in unser Umfeld und in unseren Alltag.
Ja.
Und ich will dann oft verstehen, warum ist das so? Ohne jetzt mich zu erheben und sagen, ich will euch jetzt mal pathologisieren, analysieren, aber das zu verstehen. Wäre das ein Ansatz zu sagen, wenn Würde verletzt wird, wenn Leute beschämt werden?
Und das geht ja im Prinzip in sämtlichen Sozialisationsinstanzen, die so Kinder durchlaufen, geht das ja los, dass Kinder beschämt werden dass man das direkt sagt, dafür kannst du dich mal schämen, dafür müsstest du dich mal schämen. Wir schreiben auch ganz oft Leute, schäm dich dafür, dass du dies, das, jenes, du kannst mich nicht beschämen. Ja, du hast nicht die Macht, mich zu beschämen.
Mhm.
Und ich glaube aber, dass viele Leute tatsächlich sehr schnell beschämt werden können, weil das so eine von oben herab Hierarchie ist in ganz vielen Bereichen im Leben. Und wenn wir da nicht genug Frustrationstoleranz haben, das auszuhalten und natürlich das auch immer wieder zu thematisieren, zu sagen, nee, es ist nicht dein Recht, mich zu beschämen, das steht dir nicht zu. Das ist in keiner Arbeitskultur okay, das ist in keiner Freizeitkultur okay, das ist nirgendwo okay, Menschen wegen irgendetwas zu beschämen. Warum?
Aber Demütigung ist dann Grundlage. Beim Militär ist das Beschämung Grundlage, damit die Menschen aggressiv werden oder aktiviert werden. Mhm. In der Schule, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, glaube sogar, war es sogar in der Theater, eine Lehrerin gesagt hat, ich schäme mich für so Beschämungsrituale, die ich in der Schule gemacht habe, Spiele, wo Kinder vorgeführt werden.
Ja.
und sagen, hey, du musst mal besser werden und guck dir das mal an, wie du bist. Ja. Dass diese, dass ja unser Leben durch den Leistungsdruck und durch Erziehungsrituale, durch alles Mögliche, wir werden doch ständig beschämt und gedemütigt,
ja.
So versteckt und irgendwie schlimm, oder?
Ja, und es ist nicht okay. Und gerade bei Kindern ist es total, also da muss man sich auch immer wieder selber reflektieren, wie man mit seinen eigenen Kindern umgeht. Und dann auch mal überlegen, nee, war jetzt nicht okay, was ich vielleicht zu dir gesagt habe, und das dann aber auch ansprechen und thematisieren.
Kannst du das? Kannst
ich kann
du sagen,
das.
Oh, ich habe ich irgendwie, jetzt habe ich Scheiße.
Ja, es ist schwer, aber ich krieg's hin. Aber das ist halt, ich glaube, das ist einfach so ein inneres Bedürfnis, weil ich eben nicht möchte, dass meine Kinder beschämt werden. Ich selber bin als Kind auch beschämt worden. Mhm. Ne? Also das ist egal, welche Sozialisationsinstanz, ob Kita oder Schule oder sonst irgendwo. Oder gerade, wenn die Leistung nicht entsprechend gebracht wurde. Meine Eltern haben mich jetzt nicht dafür beschämt, wenn ich eine schlechte Note gebracht habe. Das erlebe ich auch im Umfeld meiner Kinder, dass die sagen, hier, da gibt's dieses und dieses Kind, was sozusagen ja verbal auf die Fresse kriegt, wenn es mit einer 3 oder einer 4 oder einer 5 nach Hause kommt. Und das möchte ich nicht für meine Kinder. Ich möchte, dass die immer wissen, egal was ist, wir können drüber reden und es gibt eine Lösung für das Thema. So, das ist so meine Grundhaltung erstmal.
Ja, ja. Naja, und dann du bist scheiße, wie du, was du anders, wie du bist, was du bist und so. Und das ist ganz stark verletzt. Ja. Und das ist manchmal Dinge erklärt, auch wenn Leute schon in der Kindheit gedemütigt, beschämt werden, warum es denn so Arschlöcher werden.
Und das ist ja tatsächlich im Alltag ganz oft so, ne? Dass auch wenn Arbeitshierarchien sind irgendwo, dass auch das immer wieder ein Thema ist, warum Menschen dann auch dauerhaft unzufrieden sind. Ich meine, da brauchen wir das große Thema Mobbing noch gar nicht angerissen. Ja. Ne? Das ist ja, das lebt ja vom Beschämen. Und es lebt ja von würdelosem Umgang miteinander. Und das ist was, das möchte ich für mich, ich möchte das nicht. Und ich benenne das klar, wenn jemand mit mir respektlos umgeht, wenn jemand mit mir meine Würde missachtet, dann bin ich mittlerweile in der Lage, das zu benennen und zu sagen, nee, hier ist meine Grenze und dann hört's auf.
Kommen wir denn da weiter, solange das Patriarchat nicht abgeschafft ist? Es muss doch weg.
Ja.
Oh, das ist das nächste große Thema. Ich könnte das gleich unterschließen, aber hängt das nicht zusammen, dass irgendwie so in uns drin steckt?
Ja, das Patriarchat. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, gemeinsam klar zu machen, dass wir uns alle gegenseitig viel besser tun, wenn wir keine Hierarchien aufgrund von Geschlechtern haben, wenn wir keine Disbalancen in egal welchem System, Arbeitssystem, Gesellschaftssystem aufgrund von Geschlecht haben. Und wenn wir überhaupt dieses Thema Geschlecht so ein bisschen außen vor lassen, sondern wir einfach uns Menschen konzentrieren.
Na, die Machtstrukturen sind doch aber extrem patriarchal. Das ist doch, das fängt in dem Arbeitsleben an, fängt ist doch überall
so. Kommunalparlamente sind der beste Spiegel dafür.
Du siehst ja die ganzen Säcke und so weiter und in den Familien auch noch so selbst und die Frauen haben es ja auch in sich drin. Ne? Das ist so dieses, das ist schon gut, wenn der Vati da so ein bisschen. Also
er hilft nicht, er macht einfach seinen Job.
Der Vati hat immer mitgeholfen.
Ja, genau.
Wessen Projekt ist das?
Ja, genau. Ja,
da geht's schon los. Aber ich habe den Eindruck, dass wir es so verinnerlicht haben, dass selbst Menschen, die sich als links verstehen, als alternativ, als aufgeklärt, ein Problem damit haben, wenn er jetzt mal der männlich gelesene Mitmensch weniger verdient als sie, die weiblich gelesene Partner. Also du weißt, was ich meine. Das juckt mich irgendwie so. Also dass das so, selbst bei Menschen, die aufgeklärt sind, die sich als links verstehen und wirklich irgendwo politisch stabil sind, das dann trotzdem so sehr in sich haben.
Krass, ja, ich glaube, oder? Da haben wir auch ein bisschen was vercheckt. Wir haben vercheckt, offen über Finanzen zu sprechen.
Ja.
Da nehme ich mich nicht aus. Ne? Wir haben vercheckt, offen darüber zu reden, dass man auch, wenn man sozusagen Langzeitbeziehungen eingeht mit unter Umständen auch Kindern, die Finanzen klar auf den Tisch legt und sagt, das und das ist das gemeinsame Invest und das steht uns dann im Prinzip auch beiden zu, weil die Kinder davon mitversorgt werden. Das ist der Standard, den wir haben. Ne? Und das ist, ich glaube, dass wir viel offener über Geld sprechen müssen, auch über darüber, was wir, was, wenn man mit Freunden zusammensitzt, was verdiene ich, was verdienst du, da darf kein so einen
Tabuisierung?
Ja, genau. Das sollte nicht da sein, dass man wenigstens mit vertrauten Personen offen darüber sprechen kann und dann sich vielleicht auch gegenseitig unterstützen kann, Dinge zu ändern, die vielleicht einem zu einem besseren finanziellen Dasein führen. Genau, aber gerade in so, ja, das heißt ja immer so schön, entromantisiert euch, ne? Ich würde das mittlerweile komplett unterschreiben.
Entromantisiert
euch.
Entromantisiert euch. Ach so,
genau, um sozusagen
Louis-mäßig so.
Ja, so. eheliche Beziehung oder romantische Beziehung auch mal komplett davon loszukoppeln, wie sozusagen dann die gemeinsame Versorgung aussieht. Weil natürlich ist es unterschiedlich, wenn man hat zum Beispiel eine Miete von 750 Euro. Mhm. Jeder zahlt die Hälfte. Der eine verdient mehr, der andere verdient weniger. Dann bezahlt doch trotzdem eine Person immer mehr, weil ihr weniger von dem bleibt, was sie eigentlich hat.
Ja.
Und das fehlt ja dauerhaft dieser einen Person, um das eigene Leben abzusichern. Kommen Kinder ins Spiel, wird es noch komplizierter. Nicht umsonst sind gerade jetzt, wenn man Trennung durchlebt, diese ganzen Rechnungsmodelle auch unglaublich komplex geworden. Aber eigentlich müssen wir davon ausgehen, dass man wenigstens, wenn man in so einer Paarkonstellation in irgendeiner Form zusammenlebt, dass man da die Finanzen auf den Tisch legt und ganz klar sagt, okay, wir gleichen das auch irgendwie aus.
Ja.
Ne? Ja, wir haben uns ja dafür entschieden, so zusammen zu sein.
Gemeinsame Kasse, alles Geld zusammenlegen, gemeinsame Konten.
Ja, und trotzdem sollte jeder sein eigenes haben.
Ja,
also
Zugriff, ja, okay. Ah, da merkt man, da kommen wir schon wieder, das ist irgendwie
das
so ein Thema, was unangenehm
wenigsten.
Ist.
Ja,
oder?
Genau, es tut weh, es ist unangenehm und es macht es unglaublich unromantisch. Deswegen hat keiner Bock, darüber zu reden.
Du sagst, entromantisiert euch.
Ja.
Also das heißt, andererseits sind das immer wieder Machtfragen.
Ja.
Also übers Geld kommt ja so.
Und Ehe ist Wirtschaftsmacht. Also eine eheliche Beziehung ist im Prinzip, und das habe ich ja immer gesagt, für mich ist Ehe eine Wirtschaftsbeziehung. Das ist erstmal so die Grundbasis. Der Staat fördert im Prinzip eine Wirtschaftsbeziehung.
Ja, na klar.
Ganz klar. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist eigentlich das Konstrukt, was alles tragen sollte. Aber im Prinzip reden wir über eine rein wirtschaftliche Geschichte.
Und dann müssen wir noch reden, was Liebe ist. Ne? Ja. Die romantische und dann die gewachsene. Und also
genau.
Da bräuchte man jetzt noch ein paar Stunden Zeit, aber
richtig.
Du musst ja schon wieder los.
Ja,
also jetzt
genau.
Noch nicht, aber, aber wenn man das Thema Liebe, romantische Beziehung, das ist ja auch Liebe. Ich bin ja so fasziniert von Eva Illouz, die dann so Liebe im Kapitalismus, die das dann so analytisch, soziologisch irgendwie zurecht bastelt, wo ich denke, krass.
Ich kenne sie nicht.
Ja, ist halt eine tolle Frau aus Israel und die hat eine israelische Soziologin und die sagt, naja, Liebe endet. Also weil das eben, das ist alles eingebettet in die Gesellschaft und das ist eben auch hochpolitisch. Und man sagt, ja, wir machen unser romantisches Ding. Also wir müssen über Finanzen reden, über romantische Liebe reden, über Beziehungen. Wenn wir darüber reden, kann man das öffentlich machen? Wie gehst du damit um? Hast du da Freundinnen? Wie gehst du damit um? Man braucht ja mal einen Austausch. Ich mache Radio, deswegen da komme ich so ins Gespräch.
Also tatsächlich, ich habe eine wirklich große Handvoll Freundinnen, die mich ich lebe sozusagen in Trennung. Ich muss gerade so ein Wirtschaftskonstrukt auseinanderklamüseln. Nee, es ist okay.
Ja.
Es ist eigentlich nicht scheiße, es ist eigentlich völlig okay. Es ist nichts, es ist eine Entscheidung, die haben erwachsene Menschen getroffen und die haben sie jetzt wieder anders getroffen.
Ja.
Genau, und tatsächlich habe ich ich habe sehr viel Austausch und ansonsten habe ich einen guten Anwalt. Das ist auch manchmal ganz klar, so sagen.
Wie hast denn du gelernt, so offen darüber zu reden? Das ist ja, also wir reden jetzt über so Themen, die ja heikel sind. Also das ist so ein älterer Typ redet dann plötzlich vom Patriarchat und dann reden wir von Emanzipation und da. Es ist ja sehr, es ist ja auch sehr intim, was persönlich ist. Wie hast denn du gelernt, so offen drüber zu reden?
Also ich habe sehr viel von Frauen gelernt, die offen drüber reden.
Aha.
Und ich habe sehr viel tatsächlich auch auf Social Media Haltung gesehen, erlebt und dann natürlich reflektiert man da auch, was möchte man selber. Und ich habe für mich ja irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich über Dinge auch öffentlich sprechen möchte, bis zu einem bestimmten Punkt.
Mhm.
Und gerade auch, also mit Freundinnen und mit Menschen, die mir anvertraut sind, mit denen kann ich sehr gut und sehr offen über alles sprechen, weil wenn ich das nicht mache, dann fresse ich das ja in mich rein, dann habe ich das nur bei mir, dann finde ich auch keine Lösung, dann bin ich in einem permanenten Gedankenkreislauf, das bringt mich nicht weiter. Also das habe ich gelernt, ich mache Therapie, das hilft auch.
Ja klar, ja, das ist ja auch offen, aber es ist ja trotzdem faszinierend, dass du das machst und dass du das gelernt hast. Was ist, welche Rolle spielen Role Models, also Vorbilder? Du hast gesagt, ist das so wichtig, dass es, man denkt mal Vorbilder, das ist irgendwie von vorgestern, aber also ich erinnere mich, wenn ich was in andere reinprojiziere, da finde ich gut, ist das doch, sind Role Models wichtig?
Ich glaube schon, dass Role Models eine große Rolle spielen im Leben von Menschen und dass man gerade, weil eben es nicht mehr diese, also kann sein, dass es noch Stars gibt, ich konsumiere ja so wenig TV und hänge da so wenig in diesem ganzen Kladderadatsch irgendwo dran.
Hast du gerade Kladderadatsch gesagt?
Ja.
Herrlich. Oh, herrlich. Also guckst du kein Fernsehen mehr, kein Lineares?
Nee,
du streamst doch aber.
Nee, auch nicht. Ich hab auch kein, weißt du, hier Netflix und Co. und diesen ganzen, ich guck keine Filme, kann ich mich nicht konzentrieren, das ist nicht mein Ding.
Hast du ADHS?
Auch das.
Auch das. Du kannst dich nicht konzentrieren, weil du könntest jetzt nicht mit jemandem ins Kino gehen oder mal einen schönen.
Es ist super schwierig, mache ich nur für meine Kinder.
Ach komm.
Das ist einfach nicht mein Ding.
Stark.
Ja.
Du guckst keine Filme?
Nee, wenn ich nicht muss, gucke ich keine.
Ja. Wo haben wir stehen geblieben, sind wir drauf gekommen? Offen reden, mhm. Role Models durch Social Media, hast du das, siehst du das? Okay.
Genau, und ich glaube, dass in diesen Bereichen das unglaublich wichtig ist, wenn Menschen sozusagen authentisch über Dinge sprechen, die sie vielleicht mhm. auch betrifft. Und jemand anderes, der sozusagen zuguckt, ist ja immer in der Zuschauerperspektive, sieht da so seine, was weiß ich, 3, 4, 5% vom Alltag der Person oder von der Haltung der Person. Und dann kann ich mir überlegen, was nehme ich davon für mich mit oder was nehme ich nicht mit. Wo denke ich, nee, ist überhaupt nicht mein Ding, scroll ich weiter, mache ich mhm. weg. Und da finde ich schon okay und finde es auch wichtig, dass sozusagen Menschen auch, das ist eigentlich der Grundgedanke von Social Media, war ja soziale Interaktion. So, das, und ich glaube immer noch an das Gute in den sozialen Netzwerken. Ich bin da ganz oft allein auf weiter Flur. Aber ich glaube, wenn wir miteinander reden und auch miteinander uns gut austauschen, kann uns auch Social Media noch weiterbringen. Ich weiß, dass viele das schon abgeschrieben haben, aber ich habe da eine andere Haltung dazu.
Interessant, da würde ich gerne mal mhm. ein paar Argumente haben, weil es gibt ja, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass Leute sagen, Social Media ist tot, mhm. weil zu fast 60% Bots unterwegs sind.
KI-generierte Inhalte.
Der AI-Slop, also der KI-Schlamm, der AI-Slop überschwemmt alles. Bots unterhalten sich mhm. mit Bots und es ist alles Algorithmus gesteuert. Es sind Bots, Social Media ist tot. Mhm. Es muss im Grunde alles zerstört werden und dann neu aufgebaut werden. Am besten dezentral und nicht von Big Tech und so weiter. Also du hast noch eine Hoffnung für Social Media.
Tatsächlich habe ich die.
Warum?
Warum? Zum einen, weil ich ja selber gerne mich über Social Media austausche, mhm. Selber gerne von anderen sozusagen Dinge mitnehme und weil ich auch selber mich darüber, also darüber kann ich ja auch Themen setzen. Ne? Mhm. Ich nutze es selber aktiv. Ich wäre schön blöd, wenn ich sagen würde, ich glaube nicht an Social Media. Ich nutze keine KI, um meine Inhalte zu produzieren, sondern wenn ich was mache, dann ist das schnell mit dem Handy aufgenommen, kurz irgendwo rausgeballert, Musik drunter gelegt, fertig.
Ja.
Und darüber ergeben sich Gespräche und ich tausche mich super gerne aus. Ich habe auch in meinen, wie sagt man, in den Direct Messages
DM geslidet.
Genau, da habe ich auch immer gute Austauschmöglichkeiten und wenn das mit der Person passt, dann passt das. Ich habe Menschen, mit denen ich mich seit bestimmt 10 Jahren online unterhalte. Ich habe Menschen, die ich in Erfurt kennengelernt habe, die habe ich nur über damals noch Twitter kennengelernt. Das sind so, und die habe ich ja nur kennengelernt, weil ich mich dort bewegt habe.
Du hast natürlich recht, ich bin ja auch über Birgit Lieb-Provinz darauf gekommen. Also ich bin ja nicht über die Seite von der Mehrwertstadt oder du hast natürlich auch eine eigene Homepage und so weiter, birgit-meusel.com. Ich bin auch über Social Media auf dich gekommen, weil wieso liebt die denn Provinz? Lebt Provinz. Ja. Na, okay, ja. Argument, ja, klar. Also das heißt, es ist nicht tot, das muss sich aber natürlich ändern, am besten dezentral, kleinere Netze oder was. Naja.
Ich glaube, es muss erstmal respektvoll miteinander sein mhm. und es muss in irgendeiner Form dafür gesorgt werden, dass sämtliche Menschen, die sich nicht korrekt und nicht, ich sag mal, sozial angepasst verhalten, so wie sie sich im Alltag verhalten würden, da würde ich auch niemandem sagen, du blöde Sau, hatte ich erst gestern wieder, schreibt mir irgendein Typ, einfach nur eine Direktmessage mit, du blöde Sau. Und ich denke mir so,
aufgrund was?
Keine Ahnung, der hat vorher noch nirgends was kommentiert, nichts, keine Interaktion, nichts, der hat meine Inhalte gesehen und schreibt mir, du blöde Sau. Ich denke mir, okay, warum? Welche Zeit? Nein, es war kein Wort. Welche Zeit nimmt sich ein Mensch, um sowas da reinzuballern? Das passiert mir, ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und das, da wirklich auch echt abartige Kommentare kommen. Und da setze ich für mich mittlerweile auf Community. Ich mache Screenshots davon, poste das in meine Stories rein und bitte die Menschen schlicht und ergreifend diese unsäglichen Leute zu melden. Ich melde die selber wegen Hass und Beleidigung.
Was heißt Anzeigen? Ganz wichtig. Nee,
in dem Fall, das ist nichts Anzeigenrelevantes. Also sagt jemand blöde Sau.
Ach, stimmt.
Aber es ist nicht okay. So. Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das lohnt sich der Aufwand, da irgendwie eine Anzeige zu machen. Ich möchte aber, dass denen wenigstens kurzzeitig die Möglichkeit genommen wird, online zu interagieren. Vielleicht ist immer so ein bisschen guten Glauben, ne, dass ich denke, okay, wenn er merkt, er kann sich wegen sowas nicht mehr äußern, dann verhält er sich vielleicht anders im Netz. Also das, was dazu beitragen würde, wäre eine Klarnamenpflicht, eine Pflicht, dass Menschen irgendwie hinterlegen müssten, wer sie sind. Ich glaube, das würde viel dazu beitragen, sich auf einem gehobenen und normalen Niveau miteinander zu unterhalten. Ich glaube, auf LinkedIn ist weniger Hass und Wut unterwegs als zum Beispiel auf Instagram, wo Menschen sich eben einfach anmelden können, ohne dass sie irgendwas für sich hinterlegen, ohne dass irgendwie klar ist, wer sie sind. Auf der anderen Seite bin ich auch eine Verfechterin davon, dass das Netz offen und zugänglich sein muss für Anonymes. Das ist so.
Diskrepanz, ja.
Da kommt
das ist ambivalent. Ach, die scheiß Ambivalenz.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber klar, es gibt ja eine Impressumspflicht, finde ich ja auch richtig. Leute, die sich äußern, die müssen, du hast drüber gesprochen. Ja. Viele Social- oder Content-Creatorinnen sind ja, halten sich da gar nicht dran. Mhm. Also es gibt wirklich, ich habe da mal recherchiert, wo man da sagt, okay, kein Impressum. Mhm. Die TLM guckt da immer hinterher und dann sind die sagt, also eigentlich Impressumspflicht. Ja. Ist richtig, oder?
Ja.
Ja. Klarnamenpflicht bei Social Media. Ah, ja.
Meinetwegen macht ihr es nicht als Klarnamenpflicht, sondern aber wenigstens in irgendeiner Form. Dass man sich registriert mit Dingen, die einen auffindbar machen im Zweifel, wenn man Scheiße baut. Also und genau das ist der Punkt. Ich möchte eigentlich auch, dass es ein freies Netz gibt, wo ich mich mit, was weiß ich, Fisch 22 anmelden kann und eben vielleicht nicht jeder gleichen Rückschluss auf mich ziehen kann, damit ich mich gut austauschen kann zu einem Thema X, ne? Aber, und vor allem, so frei austauschen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn man selbst oft von Hass betroffen ist, denke ich mir manchmal, oh nee, also in irgendeiner Form würde ich dir schon gerne sagen, das ist nicht okay, was du tust. Und wenn du strafrechtlich relevant wirst, dann möchte ich, dass du einfach gefunden werden kannst. Diese Ambivalenz ist auch in mir drin.
Ja, verstehe. Ich bin da auch unentschieden. Es kämpft ständig. Du hast immer von er gesprochen, sind natürlich meistens Männer, die dann so einen Scheiß
machen. Ich habe noch nie irgendeine Scheiße von einer Frau in meine Direct Messages bekommen. Also mich hat noch nie eine Frau herablassend beleidigt, tatsächlich. Das kann ich so zeichnen.
Das scheint die Typen so zu triggern, dass du selbstbewusst und klar unterwegs bist und so, das können die nicht ertragen, oder was?
Naja,
was?
Und dann kommen ganz schnell so Beleidigungen, so, du bist so hässlich und so weiter. Also es geht dann so auf dieses Äußerliche auch, wo ich mir denke, Alter, das ist mir so völlig egal, was irgendein Mensch im Internet denkt, wer ich bin und wie ich auf den wirke. Das interessiert mich wirklich einen feuchten Furz. Aber da musst du natürlich auch eine gewisse Frustrationstoleranz haben, weil es ist mir einfach egal. So, Das hebt mich nicht. Ich finde es einfach nicht korrekt, sich so zu verhalten.
Ja. Also ich merke, dass mich verletzt hat, wenn dann jemand so sagen so und wie hast du das gelernt, tolerant zu bleiben oder sagen, ist mir doch egal, was jemand anders von mir denkt. Also ganz egal kannst du doch nicht sein.
Mir ist es an dem Punkt nicht egal, wenn es sozusagen strafrechtlich relevant wird. Aber wenn jemand, was weiß ich, mich nicht schön findet, was interessiert mich das? Ich bin doch ich und nicht um jemandem zu gefallen, den ich sowieso nicht kenne, nicht um jemandem zu gefallen. Ich bin ja auch nicht, ich sehe auch nicht aus, wie ich aussehe, nur um jemandem zu gefallen, den ich vor mir sehe, sondern ich bin ja ich, weil ich ich bin und weil ich darauf Lust habe, so zu sein, wie ich bin. Manchmal nicht immer, aber im Großen und Ganzen habe ich schon Bock darauf, so zu sein, wie ich bin.
Im Großen und Ganzen hast du dich lieb.
Ja, genau. Ja,
ja. Ja, das ist sich selbst. Und wenn man es umkehrt, Selbsthass führt dann dazu, dass Leute dann auch die anderen irgendwie nicht
klar. Man muss irgendwo hintreten können. So, und dann denke ich, man nimmt dir einen Boxsack, mach irgendwas, geh raus, mach Sport, renn rum, fahr Fahrrad, mach irgendwas. Aber hör doch auf, einfach im Internet zu hassen. Das interessiert doch niemanden. Das ist doch einfach nicht cool. Das macht dich doch auch nicht glücklich. Und man weiß ja, dass man so, da gibt es glaube ich auch Studien, dass so wütende Kommentare kosten viel mehr Nervenkraft und auch so unsachliche Sachen. Das macht doch auch kein gutes Gefühl. Da fühlt man sich doch auch hinterher nicht besser.
Okay, aber du hast ja auch die Momente, es gibt ja auch die Birgit in dir, die manchmal so, die was triggert und die dann so frustriert ist und wo man sagt, oh, ich am liebsten würde ich mal, ich wollte mal richtig eine reindonnern. So.
Nee.
Also, hast du das auch nicht in dir oder ist das gar nicht?
Das habe ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendjemandem für irgendwas, was er sagt, eins auf die Fresse hauen möchte. Das habe ich noch nicht gehabt.
Ja. Und aber trotzdem so Frust, wo du sagst, ich bin sauer, ist eigentlich negativ. Ja.
Na, Frust habe ich schon und den kann ich aber verbalisieren. Mhm. Und das, also wenn ich in irgendeiner Form sprachlich zum Ausdruck bringen kann oder mit einem Foto und einem Bild und einem Beitrag, dann ist das mein Weg, damit umzugehen oder eben auch mit Menschen darüber zu sprechen, die mir nahestehen. Also Frust ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, jetzt müsste ich deswegen scheiße zu anderen sein. Das ist nichts, was ich für mich irgendwie verinnerlicht habe.
Du kannst es vielleicht ganz gut kanalisieren mit all dem, was du machst. Kommen wir nochmal abschließend der Runde über die Arbeit, die du machst. Hast du dich ja bewusst entschieden, nicht nur, weil du da einen anderen Arbeitsweg hast, sondern weil es war eine bewusste Entscheidung, in so eine Wählerinneninitiative zu gehen, Kommunalpolitik zu machen und sagen, ich will, das ist ja so die Kleinarbeit. Man denkt, es ist ein bisschen Provinz. Ist ja nur Lokalpolitik. Andererseits habe ich den Eindruck, dass man im Lokalen ja noch im Kleinen was machen kann und so die Wirksamkeit auch tatsächlich spüren kann. Wenn ich mal sage, hier haben wir was tatsächlich im Kleinen was verändert. Und das kann ich sehen. Da kann ich sagen, hier war ich beteiligt. Da hab ich mich eingebracht. Das ist vor meiner Haustür eigentlich die größte Wirksamkeit, die möglich ist.
ich weiß nicht, ob es die größte ist, aber es ist auf jeden Fall eine, die für mich sehr schön vor Ort ist. Mhm. Und wo man sehen kann, wie man sich eingebracht hat. Und manchmal ist es aber auch schwierig, das sichtbar zu machen, was man da eigentlich den ganzen Tag tut. Wenn am Ende man in vielen Ausschussrunden gesessen hat, viel diskutiert hat, am Ende ein Stadtratsbeschluss nur eine kleine Nuance von einem selbst mitträgt, dann hat man das als Erfolg eigentlich. Aber das sichtbar auch wieder zu machen für sich selbst und auch für andere ist eine riesige Herausforderung. Und zu sagen, okay, gut, das haben wir jetzt auf unserer Habenseite. Das haben wir, da konnten wir was positiv bewirken. Da konnten wir dafür sorgen, dass es Mittel für Biodiversität gibt.
Radverkehr?
Nee. Radverkehr ist auch immer ein wichtiges Thema, aber auch für Seniorinnen und Senioren, für überhaupt Sozialwesen, dass so diese ganzen freiwilligen Aufgaben auch immer noch mitgedacht werden für Kultur. Da konnten wir eine Nuance setzen, auch mit anderen zusammen, weil wir halt eben kooperiert haben. Weil ohne Kooperation kommen wir auch nicht zu mehr.
Also wenn ihr nur auf euren Positionen verharrt und sagt, wir sind Hardcore-Opposition, geht's auch nicht. Das ist so in der Lokalpolitik oder Kommunalpolitik, muss man auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die man vielleicht nicht ganz so cool findet oder wie?
Ach naja, es finden sich halt immer Kompromisse. Ja. So, und das ist das Schöne an Kommunalpolitik. Man muss sich hinterher in die Augen gucken können. Ne? Man geht aus diesem Stadtrat raus und man geht auch aus den Geschäftsstellen raus und wir sehen uns doch alle jeden Tag. Und wir wollen es doch nicht gegenseitig scheiße finden, sondern wir wollen ja miteinander Dinge erreichen. Natürlich haben wir alle unsere eigenen Werte und unsere eigenen Programme und auch unsere eigenen Ziele, was wir sozusagen als das große zu erstrebende Ding erachten. Und dann ist aber klar, wenn man diesen einen Traum hat, dann muss man dafür sorgen, dass es mit kleinen Schritten dahin geht. Und das ist ja wie Veränderung bei Routinen. Man muss irgendwann entscheiden, okay, das ist mein Ziel und dann muss ich gucken, wie komme ich dahin. Und das heißt manchmal, okay, Kompromisse eingehen und das ist für mich was unglaublich Schönes, das vor Ort machen zu können und dann eben zu sehen, das und jenes Projekt würde es ohne dieses und jenes Zutun einfach gar nicht geben.
Ah, okay. Können wir jetzt mit deinem Handy mal ein Reel aufnehmen?
Klar, also,
ich bin so nervös, dass ich kein Handy habe. Du machst mal als an hier praktisch und dann kannst du mir noch mal erzählen, du gehst jetzt ja gleich zu einer Sitzung in ein Rathaus.
Ich gehe zu einer ganz normalen Dienstberatung.
Dienstberatung. Ja. So, und dann, worum wird es denn gehen?
Heute?
Ja.
Ich denke, wir werden. Soll ich mich mal hinsetzen?
Ja, das ist schon wieder. Erzählst du mir, was ihr da gleich besprecht?
Wir besprechen in erster Linie, wie die ganze Woche aufgebaut ist. Wir haben eine Kollegin, die aus den Niederlanden arbeitet. Das heißt, wir können uns sowieso nur digital treffen und auch meine Stadträte und Stadträtinnen sehe ich in der Regel nur digital, weil die eigentlich, die haben ja einen anderen Job, ne? Deren Job ist nicht nur Kommunalpolitik, sondern das ist ihr Ehrenamt, sondern die haben einen Hauptjob und das heißt, wir müssen immer versuchen, irgendwie alle zusammenzukommen in Zeiten, wo es für alle irgendwie machbar ist. Das ist die größte Herausforderung, ist Ehrenamt und Hauptamt immer wieder zusammenzubringen, auch für die ganzen anderen Ehrenamtlichen, die bei uns noch mitwirken. Genau, dann besprechen wir, was steht die Woche an, was steht in den nächsten Wochen an, wann ist der nächste Stadtrat, was sind Themen, die relevant sind? Was sind Beschlussvorlagen, an denen wir gerade arbeiten? Was sind Themen und wie weit sind wir da gerade? Dann gibt es größere Projekte bei mir bei Stadt. Wir haben Erfurt in Bewegung demnächst Ende Februar, Anfang März. Da wollen wir über Protest und Kultur sprechen und haben sehr viele zwei Projektwochen mit Kinofilmen organisiert und mit so kleinen Workshops. Das wird sehr, sehr gut werden. Da freue ich mich richtig drauf. Und und das sind so die Themen, die in den nächsten Wochen anstehen.
So, ich habe das Reel jetzt beendet, ne?
Ja.
Jetzt kannst du dich ja ganz normal bewegen. Alles gut. Hat das jetzt was mit dir gemacht? Ich habe es kurz aufgenommen. Ja. Hast du dann, warst du kontrollierter?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich nicht ganz so komisch dann versuche zu sein und mich schon ordentlich da hinsetze.
Ordentlich, setz dich doch mal ordentlich hin und so. Ne? Ja, okay, das musst du mir dann mal schicken. Was ist denn das, was im Moment kommunalpolitisch für dich auf der Tagesordnung ist? Sind das sicher keine Aufregerthemen wie Montavon, wo ich denke, da reden sie alle drüber?
Doch, ich habe gesehen, dass er wieder zurück will.
Ja.
Er will seinen Posten zurück. Ich weiß zwar nicht warum, aber
ja,
gut.
Meine
Fresse ist der richtige Ausdruck an dem Punkt.
Was ist hier los? Ja, aber Sachen, das ist natürlich auch, das zeigt natürlich auch wieder, da sind wir wieder bei Machtstrukturen, dass auf kommunaler Ebene das ja zu beeinflussen ist, wie schwer das gefallen ist und die Grundgedanke, dass das irgendwie kollegial geführt wird und dass Führungsstrukturen flachhierarchischer, das sind wir dermaßen hartleibig irgendwie. Das ist so, steckt so.
Naja, und man muss, glaube ich, da auch verstehen, dass es kein Kommunalpolitik gegen Verwaltung gibt, sondern dass es irgendwie auch ein Miteinander ist. Verwaltung ist für mich immer mit da, um Dinge für Bürger und Bürgerinnen umzusetzen und aber auch Dinge in Kooperation mit Kommunalpolitik umzusetzen. Verwaltung verwaltet das, was sozusagen das Stadtparlament irgendwie auch so an grober Struktur mit vorgibt. Und es kann es vorgeben, weil es gewählt ist, zusammen mit dem OB. Oder eine Oberbürgermeisterin, die wir hier nicht haben. Und ich glaube, dass auch innerhalb der Verwaltung, da ist sehr viel Hierarchie, klar. Das ist halt dort noch so, dass auch da immer wieder Versuche unternommen werden, Dinge zu verändern, dass es aber genauso schwierig ist, na, Routinen verändern, das ist das Hauptding. Wenn man,
wir stecken so drin, ne?
Genau, wir sind da sehr, sehr drin und manchmal heißt eine Routine zu verändern, leider auch zu warten, bis Person XY den Posten nicht mehr hat. Und das rede ich jetzt nicht nur über Erfurter Verwaltung, das ist ein Verwaltungsthema, was alle Verwaltung, glaube ich, betrifft, weil Menschen irgendwann auf einen Posten gekommen sind und da sitzen sie halt. Und das ist so, schwierig. Das ist auch ein Grund, warum ich mich sehr schwer damit tue, in solche Strukturen zu gehen. Für mich ist klar, ich mache Politik eine bestimmte Zeit und dann gehe ich da raus, weil irgendwann musst du da rausgehen. Also für mich steht auch fest, ne, 10 Jahre ist mein Maximum, wo ich das machen will.
Jetzt bist du wie lange? 19?
Nee. Seit 2000 und warte mal. 19. 19, genau. Ja,
also es ist, du sagst für dich schon zur Seelenhygiene, ich muss dann an einen anderen Ort.
Genau, ich glaube auch einfach, dass es wichtig ist, dass es immer wieder personelle Wechsel gibt in den Strukturen. Also sowohl bei den kommunalen Abgeordneten, als auch eben bei denen, die sozusagen in diesen Stellen da irgendwo arbeiten. Es muss immer mal wieder eine Fluktuation geben, damit neue Ideen reinkommen und damit auch andere Menschen eine Chance kriegen, Dinge anders zu machen und neue Impulse reinzugeben. Und ich selber glaube, dass man ab einem gewissen Punkt einfach auch sich selber einen Gefallen tut, einfach mal immer wieder was Neues anzufangen oder dann auch eben einfach zu gehen. Und weil man dann irgendwann vielleicht nicht mehr die krassen Impulse geben kann, die man, mit denen man vielleicht gekommen ist oder selber schon zu routiniert ist im System, um gar nicht mehr so, so spannend Störung andere Dinge
zuzulassen.
Ja, genau. Oder also selber zu stören.
Störungen zulassen, Störung hat Vorrang und vielleicht auch über die kleinen Sachen freuen. Also ich habe gerade so gedacht, das, was die kleine Sache, über die freuen. Ich freue mich, dass ich jetzt weg von Spotify bin. Ja. Da habe ich jetzt gemacht, habe ich das überwunden. Ist nichts, kann man sagen, ist alles Pillepalle. Aber so im Kleinen dann Sachen zu machen und das auch, also wie im Radio sind manchmal schlecht, Erfolge zu feiern und zu sagen, das habe ich jetzt gemacht und oh toll. Haben wir, also sich zu freuen und den kleinen Erfolg zu genießen. Also sich selbst anzuerkennen und auch um sich mal zu loben und sagen, haben wir gut gemacht, oder? Ja. Haben wir doch jetzt gut gemacht, die Stunde. Ja. Noch 2 Minuten.
Und die Zeit muss man sich nehmen. Also das ist auch so in so einer Initiative super schwierig und auch, also sowohl dort als auch im Ehrenamt oder bei ganzen anderen Projekten, die man macht, zu sagen, okay, das war geil, das haben wir eigentlich geil hingekriegt, das ist eine gute Sache gewesen. Wenn wir wieder was machen, können wir von den Erfahrungen profitieren und wir können aber auch genauso sagen, okay, das war nicht so geil, das haben wir nicht so gut hingekriegt. Was lernen wir aber aus diesem Scheitern für andere Dinge? So, okay. Das heißt ja nicht, dass man nie wieder was anfasst, sondern das heißt, okay, ist ein Fehler gewesen, gut, wie kriegt man das beim nächsten Mal anders hin? Das ist so eine Haltung, glaube ich, die wichtig ist.
Also sich feiern, andere feiern, sich loben im Sinne von wertschätzen und sagen, toll, du siehst gut aus, das haben wir toll gemacht, irgendwie klasse, das auch mal auszusprechen.
Ja,
sowohl. Und nicht so, Alter, schleimt wiederum, toll.
Und damit geht doch Wertschätzung los. Mhm. Auch bei Kindern, bei meinen Freunden, bei meinen Freundinnen, bei Personen, die mir nahestehen, aber auch eben bei Organisationen, bei Systemen, zu sagen, okay, das haben wir gut hingekriegt, das hast du gut gemacht, das ist gut gelaufen. Einfach diese persönliche Wertschätzung immer wieder zu geben. Wir freuen uns doch alle selber, wenn wir mal ein gutes Wort hören.
Ja. Birgit, jetzt abschließend nochmal, weil du musst jetzt los, nochmal die 3 Worte deines Tattoos und kurz warum. Also
Gleichberechtigung
ist ganz klar, ganz dickes Brett.
Damit alle Menschen gleichberechtigt miteinander leben können. Mhm. Würde. Ich nach wie vor möchte, dass ich in meiner Würde respektiert werde und ich nehme mir vor, das für alle anderen Menschen auch so zu tun. Und Liebe, weil das ist was für mich, was mich in egal wo, in welchem System, in welchem Konstrukt trägt. Und weil das sozusagen ein Grundwert ist, um gemeinsam miteinander gut umgehen zu können.
Hervorragendes Schlusswort. Du hast doch geschafft.
Ja, sehr geil.
Liebe Birgit, danke für deine Offenheit. Birgit liebt und lebt Provinz. Also wer dir folgen will, Birgit liebt Provinz.
Ja.
Danke, dass du so offen warst. Ja. Weil das ist auch nicht selbstverständlich, sich in so einer Sendung zu öffnen.
Ja.
Machen wir vielleicht mal wieder, wenn du Lust hast.
Finde ich gut. Danke.
Schön.
Es war kurzweilig. Danke.
Birgit Meusel, die Fraktionsgeschäftsführerin.
Ja.
Fraktionsgeführerin von Mehrwertstadt und ist Antifaschistin und vieles Eisbaderin und vieles, vieles mehr. Danke dir, Birgit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke.